Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute wollen wir das Buch von Jacques Derrida, die Grammatologie, behandeln. Wenigstens einige Aspekte dieses Buches. Dieses Buch ist 1967 erschienen und hat dann in der Folge einen riesigen Erfolg gehabt. Alleine in den USA wurden dann in der Übersetzung von Gayathri Spivak weit über 100.000 Exemplare des Buches verkauft. Aber bevor wir auf das Buch eingehen und die Probleme, mit denen sich Derrida in diesem Buch befasst, noch einige Sätze zur Biografie von Jacques Derrida. Jacques Derrida ist am 15. Juli 1930 in Algerien geboren, als Sohn einer jüdischen Familie und am 8. Oktober 2004 in Paris gestorben. Also er ist in Algerien zur Schule gegangen und musste schon als Schüler dann 1942, 1943 die Erfahrung des Antisemitismus machen, denn die Vichy-Regierung, also die Regierung, die mit den Nationalsozialisten kollaboriert hat, hat mit Rassegesetzen die Zahl der jüdischen Schüler an algerischen Schulen reduziert und Ziel war auch, Juden die französische Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Das heißt, Jacques Derrida war für mehrere Monate nicht mehr in dieser Schule, musste in eine andere Schule, in eine jüdische Schule gehen, bis dieses Gesetz dann von de Gaulle aufgehoben wurde 1943, was auch einer der Gründe war, warum Derrida immer eine gewisse Wertschätzung für de Gaulle hatte. Für Jacques Derrida war das Leben in Algerien ein wichtiger Gesichtspunkt. Er selbst hatte immer wieder das Gefühl, im weiteren Verlauf seines Lebens, dass ihm Algerien fehlt. Und es entsprach auch seiner politischen Orientierung, dass er sich dafür stark gemacht hat, dass Algerien in mehreren Departements zu Frankreich kommen sollte. Also weder Kolonie noch völlige Unabhängigkeit, sondern eher Bestandteil Frankreichs. Er selbst hat auch spät noch, kurz vor seinem Tod, das Bedürfnis gehabt, auf einer Veranstaltung, wie er selber sagte, als Algerier zu sprechen. Ab 1949 hat er dann in Paris gelebt und dort am Lycée Le Grand die Vorbereitung durchlaufen für den Besuch der École Normale Supérieure. Dort war er von 1952 bis 1954, also eben eine weitere Vorbereitung für eine akademische Laufbahn. Man muss sagen, das wird in der Biografie von Benoît Peters immer wieder betont, dass Derrida ausgesprochen schüchtern war und dass er eben in dieser Zeit auch immer wieder gescheitert ist an Prüfungen, dass es eben keineswegs so eine glatte Laufbahn war. Das wird sich dann auch im Weiteren zeigen, dass er es ja nicht geschafft hat, die Widerstände sehr groß waren, ihn zum Professor für Philosophie zu berufen. Also obwohl es sehr bedeutende französische Philosophen und Wissenschaftler gab, die ihn unterstützt haben für Professuren in Nanterre, an der Sorbonne oder eine Stelle am Collège de France. Aber alle diese Bemühungen sind jeweils gescheitert und waren dann auch insgesamt ausgesprochen kränkend für Derrida. 1956 war er mit einem Stipendium für ein Jahr in Harvard in den USA. Dann hat er Militärdienst in Algerien geleistet von 1957 bis 1959, dank der Vermittlung durch Pierre Bourdieu, mit dem er befreundet war aus der Zeit der École Normale. Konnte er diese Zeit als Lehrer mit Englisch und Französisch Unterricht verbringen. 1960 bis 64 wurde er wissenschaftlicher Assistent an der Sorbonne. 1965 bis 1983, also eine relativ lange Zeit, war er Maître Assistant an der École Normale Supérieure und schließlich bekam er eine Stelle 1983 als Directeur de Recherche an der École des Hautes Études en Sciences Sociales. Im selben Jahr, also 1983, war er auch eine der Gründungsdirektoren des Collège International de Philosophie, zu dessen Gründung er mit einem längeren Engagement beigetragen hat. In diesen Jahren hatte er zahlreiche Gastprofessuren, auch mit längeren Verträgen in den USA. Also aufgrund seiner Freundschaft mit Paul de Man war er dann eben engagiert über mehrere Semester. Dann hat er eine Gastprofessur in Irvine wahrgenommen, also an anderen Universitäten, auch Columbia und New School in New York. 2001 bekam er den Adorno-Preis. Und es gab Gerüchte ganz kurz vor seinem Tod, dass er vorgeschlagen wurde für den Literaturnobelpreis 2004. Den Preis hat dann Elfriede Jelinek erhalten. Derrida, ich habe es schon angedeutet, hat ambivalente Reaktionen hervorgerufen mit seinen Büchern und Vorträgen. Er galt als, so heißt es, Schamane des Denkens, also jemand, der sich in öffentlichen Vorträgen blendend inszenieren konnte. Die Vorträge waren notorisch zu lang, oftmals über mehrere Stunden hat er dann ausgeführt, also weit über das übliche Normalmaß von vielleicht 30 oder 60 Minuten. Und er galt deswegen auch als ein strahlender Narziss. Gleichzeitig, so die anderen Reaktionen, galt er als einer der großen Philosophen, also Louis Althusser, mit dem Jacques Derrida befreundet war, seitdem er als Student an die École Normale gekommen ist. Anfang der 50er Jahre bezeichnete Jacques Derrida als den radikalsten von allen, den einzigen Großen unserer Gegenwart. Kurz vor seinem Tod in einem Fernsehgespräch mit Régis Debray, auch ein Althusser-Schüler, wurde er dann als der größte lebende Philosoph bezeichnet. Also die weltweite Bedeutung, vor allen Dingen in den USA, in anderen europäischen Staaten, war unbestritten und hat dann in den späteren Jahren seines Lebens auch zurückgewirkt auf die Rezeption, die Wirksamkeit in Frankreich selbst. Er hatte eine gute kulturelle Rezeption und eine Wahrnehmung, aber sie hat eben nicht zu dem akademischen Erfolg im engeren Sinne geführt. Ich finde eine sehr schöne Passage, erläutert vielleicht auch ein bisschen die Wirkung von Jacques Derrida in den USA. Das geht aus einem Text hervor, den Avital Ronell formuliert hat, also eine deutlich jüngere Frau, die mit der Familie Derrida sehr gut befreundet war. Sie selbst lehrt oder hat gelehrt in New York an der Columbia. Also ich zitiere das. Es ist unvorstellbar, in welchem Maße die akademische Welt abgekapselt war, als Derrida die amerikanische Szene betrat. Es gab dort wirklich keinen Platz für irgendeine Abweichung, nicht einmal für jene pittoreske Verirrung, die man Psychoanalyse nennt. Über die glänzenden Werke hinaus, die seine Signatur tragen, erschloss uns Derrida neue Wege. Er praktizierte, ob bewusst oder nicht, eine Politik der Kontamination. Seine scharfsinnigen und nach unseren Maßstäben linksradikalen politischen Ideen kannten kaum Grenzen und sickerten in die gehegten und geheiligten Böden der höchsten Gelehrsamkeit ein. Plötzlich bekam die Universität Farbe. Farbe und freche Frauen. Und das ist etwas, was ihm nicht leicht verziehen wurde. Derrida befeuerte die Bewohner unserer Städte und unsere Studenten im Talar mit einer protofeministischen Energie und konnte dabei auf Kosten der Konvention philosophischer Seriosität oft selber als Frau durchgehen. Soweit das Zitat von Avital Ronell. Vielleicht noch als eine weitere Ergänzung in biografischer Hinsicht eine Bemerkung zum Verhältnis Derridas zu seinem eigenen Judentum. Das ist eben interessant, dass er selbst sich über lange Jahre gar nicht als jüdischer Denker gesehen hat, aber seine jüdische Herkunft für ihn selbst dann im Laufe des Lebens immer bedeutender wurde. Und spät im Jahr 2000 gab es ein internationales Kolloquium, das die Frage behandelte, Judaïté, question pour Jacques Derrida, also das Judentum vielleicht, Fragen für Jacques Derrida. Und er reagiert mit seinem Statement so, dass er sagt, lange Zeit und zu früher Stunde habe ich gezittert und ich zittere immer noch vor dem Titel dieser Tagung. Und noch nie hat mich das Privileg eines offensichtlich mir gewidmeten Kolloquiums so sehr eingeschüchtert, beunruhigt, blockiert und mich sogar dem Gefühl überlassen, dass ein großes Missverständnis vorliegt und womöglich vergessen lässt, wie sehr ich mich fehl am Platz fühle und immer fühlen werde, hier zu sprechen. Fehl am Platz, deplatziert, vom Zentrum dessen entfernt, was dem Gegenstand dieser Fragen selbst nahe kommen könnte. Derrida unterscheidet zwischen Judaismus und Judaité, also ausdrücklich unterscheidet er das und erläutert das. Er beharrt auf seiner Weigerung, so formuliert er, eine gemeinschaftliche, sprich nationale und vor allem nationalstaatliche Solidarität zu erklären und als Jude zu sprechen. Zum einen, so formuliert er, habe ich zwar in der Tat Schwierigkeiten damit, wir zu sagen, es kommt aber vor, dass ich es tue, trotz aller Probleme, die mich diesbezüglich quälen, angefangen bei der verhängnisvollen und selbstmörderischen Politik Israels und eines bestimmten Zionismus, trotz all dem also und trotz so vieler anderer Probleme, die ich mit meinem Jüdischsein habe, werde ich es dennoch niemals leugnen. In bestimmten Situationen werde ich immer wir Juden sagen. Dieses so arg geprüfte Wir steht im Zentrum dessen, was in meinem Denken am unruhigsten ist, dem Denken von einem, dem ich einmal kaum spaßend den Beinamen der Letzte der Juden gegeben habe. Also Derrida reflektiert sehr ausführlich dann doch immer wieder diese frühe Kindheits- oder Erfahrung als Jugendlicher antisemitisch diskriminiert zu werden und die Folgen bestimmen dann letztlich auch viele der Passagen seiner Schriften. Die meisten Bücher, die Jacques Derrida während seines Lebens publiziert hat, sind kleine Bücher, längere Aufsätze genau genommen. Und viele dieser Texte wurden dann eben zu Büchern zusammengestellt. Und das hat er auch schon früh begonnen mit zwei seiner ihn berühmt machenden Bücher, die alle im selben Jahr erschienen sind. Das ist der Sammelband mit Aufsätzen unter dem Titel »Die Schrift und die Differenz«. Dann auch die Grammatologie, die aus mehreren sehr langen Texten besteht und schließlich ein Buch, was tatsächlich von ihm als einheitliche Schrift formuliert wurde, nämlich die Stimme und das Phänomen. Sicherlich gehört das Buch über Marx, Marx Gespenster, zu den Büchern, die eben im Zusammenhang formuliert wurden. Aber wie gesagt, viele seiner Texte sind eher längere oder sehr lange Aufsätze. Bevor ich jetzt auf die Grammatologie im Besonderen eingehe, will ich nochmal einen kleinen Einschub machen. In diesem Fall geht es um eine kleine Passage aus der sogenannten deutschen Ideologie, also eine Formulierung, die auf Marx und Engels zurückgeht. Und sie äußern sich in diesem Text zur Frage von Bewusstsein und Sprache. Und das erscheint mir deswegen interessant, weil es das Thema umkreist, was dann auch in der Grammatologie von Derrida behandelt wird. Ich finde diese Überlegung von Marx und Engels eben bedeutsam, weil sie damit deutlich machen, dass Bewusstsein kein geistiger, mentaler Vorgang ist, der sozusagen einfach nur im Kopf bleibt, sondern dass es eben eine ganz materielle Praxis ist, nämlich eine Sprechpraxis. Da heißt es dann, also Menschen haben eben auch Bewusstsein, aber auch dies nicht von vornherein als reines Bewusstsein. Der Geist hat von vornherein den Fluch an sich, mit der Materie behaftet zu sein, die hier in der Form von bewegten Luftschichten, Tönen, kurz der Sprache auftritt. Zitat Ende. Das ist das, worum es mir geht, dass eben Marx und Engels da ganz ironisch schreiben von dem Fluch, der dem Geist anhaftet, dass er mit Materie behaftet ist. Also das heißt, die Frequenzen, die Töne, also man könnte das auch hinzunehmen, was im Weiteren von Derrida thematisiert wird, die Schrift in ihren unterschiedlichen Formen. Denn letztlich geht es für Derrida in der Grammatologie um diese Frage, deswegen auch gleich eine kurze Erläuterung zu dem Ausdruck, zu dem Begriff Grammatologie. Derrida bezieht sich auf andere Autoren, die darunter verstehen, eine Wissenschaft der Textualität, eine Lehre von den Buchstaben, und Grammar, also in der Grammatologie enthalten, ist nach seinem Verständnis das Allgemeinste der Semiologie, und er schlägt vor, auf der Basis dieser Analyse Grammatologie als Nachfolgewissenschaft zur Semiologie zu betrachten. Das ist bedeutsam, weil er eben in einer Andeutung deutlich macht, dass eben das auch für den gesamten Bereich der Kybernetik oder der Zellbiologie gilt, also weil ja auch da dann von Programmen gesprochen wird, also auch darin ist das Wort Grammar enthalten, also auch da Buchstabe und Code, so dass es eben auch hier um so etwas geht wie eine Schrift. Und das ist eben das Thema für ihn, die Frage der Schrift, der schriftlichen Kommunikation, der Praxis des Schreibens, des Sprechens und des Verhältnisses zwischen Schrift und Sprechen. Dieses Thema scheint etwas eigentümlich, und ich glaube, dass es wichtig ist, deutlich zu machen, was interessiert ihn daran eigentlich, weil er nicht im engeren Sinne jetzt einfach nur an der Schrift interessiert ist. Also er versteht sich ja nicht als Linguist, er schreibt das als jemand, der sich philosophisch dazu verhält oder eigentlich auch kritisch gegenüber der Philosophie und Metaphysik. Und seine ganz übergreifende These in dem Buch ist, dass es um eine Kritik der Metaphysik, der abendländischen Metaphysik geht, um den Ethnozentrismus, der mit der Schrift insbesondere im Abendland verbunden ist, weil das Abendland mit seinen Philosophen von Platon über Aristoteles bis zu Hegel eben die Vorstellung hat, dass das Alphabet, das dann die abendländische Tradition bestimmt, die intelligentere Version des Schreibens ist, also überlegen über die Schriften anderer Völker, also die heilige Schrift der Hieroglyphen, der Ägypter oder der chinesischen Schriftzeichen, und bezieht sich hier auf Hegel, der in der Enzyklopädie schreibt, die Buchstabenschrift ist an und für sich die intelligentere, sodass also die abendländischen Völker, die das Alphabet benutzen, gleichsam durch die Wahl der Schrift schon als die intelligenteren gelten, und Derrida charakterisiert das als einen ganz grundlegenden Ethnozentrismus, der durch das Schreiben, durch die Schrift eben selber schon markiert ist. Die Schrift beinhaltet für ihn sozusagen die Grundlagen eben des abendländischen Denkens. Das Denken wird von ihm ganz eng verbunden mit dem Schreiben, mit der Schrift. Also das Denken ist an dieses Schreiben, ans Alphabet gebunden und bildet sozusagen eine Ganzheit, eine metaphysische Totalität, in der wir uns bewegen müssen. Auch noch die Begriffe des Wissens, der Wissenschaft, der Geschichte. Das alles ist Bestandteil eben dieses Verhältnisses zur Schrift und zum Sprechen. Das ist eben aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt seiner Überlegung. In der Tradition dieser Metaphysik ist nämlich gerade das Sprechen das Entscheidende. Die Schrift wird eher untergeordnet. Die Metaphysik besteht genau darin, die Schrift sozusagen unerkennbar zu machen, also verschwinden zu lassen, zurückzudrängen. Und in dieser metaphysischen Tradition werden die zwei Bereiche einander gegenübergestellt. Auf der einen Seite der Laut, also das Körperliche, und dagegen dann der Buchstabe, den Nomos der Sprache, die Äußerlichkeit der Schrift. Wenn man in dieser Art von Binarität weiterdenkt, dann geht es um den Sinn, die Bedeutung, den Gehalt, Präsenz. Und auf der anderen Seite Schrift, der Ausdruck, die Zeichen der Schrift, die eben als parasitär gelten. Für Derrida ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass er deutlich machen will, dass die Schrift verleugnet oder zurückgedrängt wird und es immer um die Anwesenheit, also die Präsenz geht, die eben in der phonetischen Schrift zur Geltung kommen soll. Also die phonetische Schrift ist aus seiner Sicht das Zentrum des großen metaphysischen, wissenschaftlichen, technischen, ökonomischen Abenteuers des Abendlands. In der Stimme, die spricht, also Phoné, ist aus seiner Sicht sozusagen die Präsenz enthalten, der Gegenstand oder die Seelenzustände, die mit den Dingen eng verbunden sind, die kommen darin direkt zum Ausdruck. Also das ist aus seiner Sicht ontotheologisch zu verstehen, also das gehört zu seiner Kritik im Rahmen der Grammatologie, dass er eben sich auf Sätze bezieht, die wir auch in der Bibel finden könnten, wenn es da heißt, am Anfang war das Wort und Gott ist das Wort. Und wenn gesagt wird, Gott ist das Wort, dann bedeutet es eben auch, dass Gott spricht und mit dem Sprechakten dann auch die Welt erzeugt. Gott sagt, es werde Licht und es wird Licht. Gott sagt, das Wasser soll sich zurückziehen und es entsteht Trockenes. Und dieses Trockene wird als Land bezeichnet. Also die Schöpfungslehre, die Schöpfungsgeschichte ist ein Sprechen Gottes und die unmittelbare Anwesenheit der Gegenstände, sodass für Derrida es immer wieder um dieses Problem geht, dass die Stimme, die Gegenstände, die Seelenzustände, die Gegenstände hervorrufen, unmittelbar präsent machen. Die Schrift erscheint nur als eine Technik, die gleichsam neutralisiert wird, nicht selbst einen konstruktiven Anteil an diesem Prozess der Erzeugung hat. Aus dem grammatologischen Blickwinkel von Derrida stellt sich in der Philosophiegeschichte bis hin in die jüngste Linguistik, also in die semiologischen Ansätze von Ferdinand de Saussure, die Schrift so dar, dass sie eben eine Technik ist, eine mühevolle Angelegenheit, die genau genommen neutral ist, also nicht ein Gegenstand der Praxis, ja. Das ist für ihn aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt. Und worum es ihm jetzt geht, ist eine Dekonstruktion genau dieses Verhältnisses, weil er deutlich machen will, es gibt nicht die Bedeutung, das Signifikat, das da draußen ist. Er bezeichnet das als transzendentales Signifikat, also egal, wie wir es bezeichnen, in welche Sprache wir es bringen, zu welchem Zeitpunkt wir uns darüber äußern. Es ist immer dieses immer gleiche Gemeinte. Und was für ihn entscheidend ist, ist, dass er jetzt versucht, deutlich zu machen, dass das, was wir in diesem Punkt glauben, als endgültiges sagen zu können, dass wir immer wieder von Neuem Anlauf nehmen müssen, es immer wieder von Neuem sprechen müssen, immer wieder von Neuem versuchen, an diesen Sinn eines letzten Seins heranzukommen. Also letztlich in die Position Gottes zu kommen, also der sozusagen verfügt über diesen letzten einheitlichen Sinn. Und aus seiner Sicht verleugnet diese Praxis genau die Dynamik des Schreibens. Und er macht es eben, wie ich finde, sehr eindrücklich deutlich an dem Begriff der Differenz, der Differenz, also auf Französisch wird das deutlicher, im Deutschen kann man das nicht so gut machen. Differenz wird üblicherweise mit E geschrieben und er schreibt das mit einem kursiven A, so dass es eben deutlich wird, der Unterschied zwischen Differenz und Differenz mit A kann man im Sprechen gar nicht hören, sondern man kann es eben nur markieren durch den Akt des Schreibens, also durch die Schriftlichkeit. Und das heißt, diese Differenz ist das, worum es ihm geht, dass nämlich die Sprache, das Schreiben besteht aus einer Vielzahl von Differenzen, also Spuren, die in Relation aufeinander verweisen, auf ein Vorher und ein Nachher und insofern dann eben auch Geschichte erzeugen durch eine textuelle Praxis. Ihm ist wichtig, den Text nicht als eine fertige Schrift mit einer eindeutigen Bedeutung zu begreifen, die man hermeneutisch ausloten kann, so dass man in die vermeintliche Tiefe eines Textes geht, sondern der Text ist die Entfaltung einer Schreibpraxis, einer Praxis der Relation, der Spuren, der Differenzen, die gemeinsam ein Gewebe herstellen, was sich dann auf andere Texte, auf andere Differenzen, auf andere Relationen bezieht, so dass es so etwas gibt, also wie eine Art Intertextualität, ein Ausdruck, der auf Julie Kristeva zurückgeht. Für Derrida ist dieses Selbstverständnis zu denken, man könnte auf einen letzten Sinn kommen, also durch das Sprechen sozusagen ganz nah bei dem Sinn von etwas zu sein, also einer inneren Befindlichkeit oder einem Gegenstand, einer letzten Wahrheit, das charakterisiert er dann eben kritisch als Logophonozentrismus, also der Zentrismus auf dem Gesprochenen, also Gott ist das Wort und das ist eben mit der Stimme Gottes verbunden, der eben spricht, dass jetzt das Wasser sich zurückziehen soll und dann das Trockene ist. Also man sieht, dass Derrida mit seinen Überlegungen eine Reihe von Zentralisierungspraktiken kritisiert, nämlich eben den Logophonozentrismus und dann verbunden auch mit dem Ethnozentrismus, dass das eben eine Praxis ist, die er dem Abendland zurechnet, also der Praxis des Schreibens in den abendländischen Gesellschaften, die die Lautschrift verwenden. Und worum es ihm dann in der Grammatologie geht, in einer, wie ich finde, sehr subtilen Analyse und Auseinandersetzung mit de Saussure und dessen Linguistik, dass er versucht zu zeigen, dass die Schrift nicht einfach eine Technik ist, die der Sprache zusätzlich zukommt, wie eine Art Technik, wie etwas Oberflächliches und Äußerliches. Also Saussure spricht an einer Stelle sogar von der Schrift als einer Missgeburt, die den Inhalt der Sprache verfälscht, also dass er wie in der langen Tradition seit Platon und Aristoteles ein ganz abschätziges Verhältnis gegenüber der Schrift hat. Und das heißt für Derrida eben auch ein ganz abschätziges Verhältnis gegenüber den Praktiken des Schreibens, ja, dass Derrida eben sich bemüht zu zeigen, dass es darum geht, dass auch schon das Sprechen, also die Sprache selbst durch eine Urschrift, durch die Spur, durch die Differenz charakterisiert wird, weil er genau diese These vertritt, die Schrift ist eine Kette von Relation, die Abstände markieren, weil er sagt, also das ist die Annahme, die dann gemacht wird und die er kritisiert, dass die Lautschrift sozusagen ein Abbild, ein genaues Abbild des Sprechens ist, dass er zeigt, dass das eben nicht stimmt, weil die Art und Weise, wie gesprochen wird, eben schon markiert ist durch Abstände, durch Interpunktion, wie Kommasetzung, Punkt, durch Intervalle, eigene Rhythmen spricht und dass sich darin immer schon Relationen entfalten und die Schrift das nicht einfach abbildet, sondern richtiggehend erzeugt. Vor diesem Hintergrund entwickelt er, wie ich finde, dann eine Geschichtsphilosophie, dass er nämlich sich mit dem Problem befasst, dass er sagt, also das ist indirekt, er formuliert das nicht genau so als Frage, aber es ist letztlich die Frage, um die es ihm geht. Wie kann es sein, dass eben jetzt nach vielen tausend Jahren dieser Verdrängung der Schrift durch die Metaphysik, durch die Geringschätzung des Schreibens, wie kann das sein, dass jetzt die Schrift sich doch zur Geltung bringt? Und er hat eben die Vorstellung, dass das ein historischer Wendepunkt ist, der letztlich auch durch seine eigenen Arbeiten, durch seine eigenen philosophischen Texte markiert wird, durch die Bewegung der 68er, also diese starke Metaphysikkritik, dass er auch technische Entwicklungen sieht, also wie die Magnetbandaufnahme, dann die Entwicklung der mathematischen Schriftzeichen, der Kybernetik, dass er die Vorstellung hat, es ist ein Zeitalter des Endes des Buches. Und genau genommen braucht es jetzt ein Überdenken der Schrift, eine Reform, ein neues Verständnis der Schrift. Und so versteht er letztlich auch dann seine eigene Arbeit mit dem Vorschlag einer Grammatologie, die eben auch beinhaltet, dass es so etwas geben könnte wie eine völlig neue Art einer Wissenschaft, die eben sich nicht mehr an den historischen Traditionen orientiert, also die nicht mehr bereit ist, den linearen Text zu akzeptieren, also die Trennung von Philosophie und Literatur und Wissenschaft, sondern eben aus der Dynamik des Schreibens ganz neue Wege beschreitet, eben neue Wissens- und Schreibpraktiken zu entwickeln. Also insofern würde ich sagen, Derrida hat wirklich sehr interessante Überlegungen, die ganz materialistisch sind, nämlich die Praxis des Schreibens. Gleichzeitig denke ich, dass es eben eine eigentümliche Art ist, jetzt so geschichtsphilosophisch zu argumentieren, damit, dass jetzt diese ganze historische Tradition der Metaphysik sich erschöpft und die Buchkultur am Ende ist, also er spricht vom Tod des gesprochenen Wortes, aber gleichzeitig betont er auch, dass man da gar nicht raus kann und deswegen argumentiert er dann an so einem Punkt zu sagen, letztlich ist die Dekonstruktion, für die er ja argumentiert, ein Ausdruck, den er in einer gewissen Weise von Heidegger übernimmt, also dass die Dekonstruktion etwas ist, was die Metaphysik gar nicht wirklich verlassen kann, sondern nur von innen heraus gleichsam die Begriffe, die metaphysischen Überlegungen gleichsam mit einer Durchstreichung markiert. Also es steht da, man kann es erkennen, aber es ist eben das Durchgestrichene, um zu markieren, dass es nicht mehr gelten soll. Also in dem Sinne, wie im Ausdruck Differenz, etwas, was durch das Kreuzzeichen oder durch den Strich eben markiert wird als eine neue Relation, die man aber dann am Ende nicht positiv bestimmen kann, aus der man nicht rausgehen kann, weil eben das Differente, die Spur eben keine eigene Wirklichkeit ist, sondern eben nur eine Relation, ein Zwischenraum zwischen verschiedenen Signifikanten.
Derrida, Grammatologie. Im geduldigen Nachdenken und in der strengen Erforschung des Bereiches, der sich vorläufig noch Schrift nennt, äußert sich vielleicht die Irre eines Denkens, das treu und aufmerksam auf eine unaufhaltsam kommende Welt gerichtet ist, die, jenseits der Geschlossenheit des Wissens, sich der Gegenwart kundtut. Der Vorgriff auf die Zukunft ist nur in Gestalt der absoluten Gefahr möglich. Sie ist das,
was mit der konstituierten Normalität vollständig bricht und also nur in Gestalt der Monstruosität sich kundtun, sich präsentieren kann. Für diese künftige Welt und für das, was die Werte von Zeichen, gesprochenem Wort und Schrift in ihr erschüttert haben wird, was uns hier vollendete Zukunft setzen lässt, gibt es noch keine Devise.
Heute begrüße ich im Studio zum Gespräch über Jacques Derridas Grammatologie Josef Vogel. Hallo, Josef.
Hallo, freut mich sehr, Alex.
Wunderbar, dass du es ermöglichst zu kommen und wir gemeinsam ein bisschen über Derrida nachdenken. Um dich ganz kurz vorzustellen, du warst Professor an der Humboldt-Universität hier in Berlin und hast in dem Bereich Literatur, Kultur und Medienwissenschaften gelehrt und nimmst immer noch eine Gastprofessur in Princeton wahr. Zu den Veröffentlichungen, von denen ich glaube, dass viele, die den Podcast hören, damit vertraut sind, will ich drei nennen. Das ist das Gespenst des Kapitals, dann das Buch Der Souveränitätseffekt und als drittes Kapital und Ressentiment, also die ja auch eine gute öffentliche Resonanz bekommen haben. Ja, also gehen wir mal auf Derrida ein. Wie ist da dein Verhältnis zu den Arbeiten?
Ja, vielleicht muss man dazu sagen, dass Derrida zunächst mal ein gewisses generationelles Erlebnis war. Und ich meine damit nicht die Generation mit Blick auf die Biografie, sondern eine Generation mit Blick auf bestimmte intellektuelle Konstellationen. Und die Grammatologie, darf man nicht vergessen, ist ja gewissermaßen in einer Art Dreifaltigkeit erschienen. Nämlich, ja, das war 66 die Ordnung der Dinge von Foucault, 67 die Grammatologie von Derrida und 68 Differenz und Wiederholung von Deleuze. Ja. Eine eigentümliche Konstellation und man könnte schon sagen, in irgendeiner Weise so ein intellektuelles Beben, das von diesen Büchern ausgegangen ist. Und deswegen würde ich sagen, und das meinte ich mit generationeller Rezeption, hat man diese Autoren und diese Bücher auch in irgendeiner Weise in Serie oder zusammen oder in der Konstellation wahrgenommen.
Darf ich dich fragen, weil das gilt ja für mich biografisch gesehen in ähnlicher Weise, aber mich würde der Ausdruck Beben nochmal interessieren, ja, weil über die Wirkung dieser drei Autoren ist ja sehr, sehr gestritten worden, sehr divergente Ansichten. Ich habe das so wahrgenommen, dass es eine enorme Bereicherung ist, eine Ausdehnung auch der marxistischen Diskussion, eine Erweiterung des kritischen Denkens.
Ja,
und also, andere sagen dann wiederum, wenn man an Habermas' Diskurs der Moderne denkt, das ist eigentlich, sind das alles Wegbegleiter des Faschismus. Also mal, um es mal ganz pointiert zu sagen.
Also ich muss dazu sagen, dass die Lektüren und damit die Rezeption und damit auch der Einschnitt, die das in irgendeiner Weise für meine Generation hatte, ja, verspätet war. Das heißt also, das fand Ende der 70er Jahre statt.
Ja.
Und wenn man sich im Studium, ich war damals in München in den 70er Jahren, bewegte zwischen Literaturwissenschaften und Philosophie, da waren diese Autoren, wenn man das vielleicht so etwas zugespitzt formulieren darf, intellektuelle Bückware. Das heißt also, die wurde gewissermaßen unter dem Ladentisch vertrieben. Es wurde nicht in den Seminaren, es wurde nicht in den Lehrplänen verzeichnet. Das heißt, man musste sich gewissermaßen schon von Empfehlung zu Empfehlung fortbewegen und hat dann sich mit diesen Autoren eigentlich auch eher autodidaktisch beschäftigt.
Ja.
Und das meinte ich vielleicht mit einem gewissen Beben. Es war tatsächlich ein Ausweg aus einer, im philosophischen Bereich, Ausweg aus einer Konstellation, die in letzter Konsequenz zwischen Monumenten des Idealismus, erstens, zweitens Phänomenologie plus Heidegger und drittens analytischer Philosophie festgefahren war. Da waren diese Autoren, die völlig unterschiedlich sind, aber die für uns nun gewissermaßen aus demselben Kanal hervorgekommen sind, ne, war das eine Art intellektuelle Befreiung.
Ja, vielleicht noch mal ein bisschen weiter an diesem Punkt, weil du ja eben von deinen Fachgebieten her, also Philosophie studiert, aber dann Literatur, Kultur und Medienwissenschaften bearbeitet hast. Eine der Dinge, die ja Derrida selber immer wieder betont, dass er eigentlich gerne Literatur geschrieben hätte, und dann tatsächlich auch mit Circumversion die Bemühung, einen nichtlinearen Text zu schreiben, so ein bisschen wie Arno Schmidt, ja, also weg von der linearen Folge der Buchstaben hin zu mehr Ebenen, Texten, die sich verschränken, also vielleicht würde man heute sagen Hyperlink-Texte etwa in der Art. Wie schätzt du dieses Spiel zwischen den Disziplinen oder die Aufweichung dieser Grenzen ein?
Also ich wäre wahrscheinlich vorsichtig, jetzt Literatur und Philosophie bei Derrida in die nächste Nähe zu bringen. Ja, zunächst mal würde ich behaupten, es gibt bei Derrida tatsächlich ein nietzscheanisches Erbe und das besteht darin, dass man den Satz, den Nietzsche auch einmal äußerte, ich bin Philologe, auch für Derrida in einer gewissen Weise anwenden könnte. Das heißt also, es gibt eine Nähe zwischen der Philosophie und einer ganz spezifischen Form des philologischen Verständnisses. Darüber kann man vielleicht noch einmal reden.
Ja.
Und die Nähe zur Literatur, glaube ich, nimmt eine andere Richtung. Und das ist bei Derrida übrigens auch bei Zeitgenossen von ihm. Ich würde Althusser, etwas älter, aber auch Hélène Sissou beispielsweise mit einschließen. Das ist die Frage des Autobiografischen dabei. Und dieses Autobiografische ist bei Derrida immer stärker in den Vordergrund getreten. Das war am Anfang gewissermaßen abgedimmt und ist spätestens durch Texte wie Circonfession beispielsweise, aber auch dann die Auseinandersetzung mit der Herkunft aus Algerien etc. immer stärker und hat dann tatsächlich auch dieses Ich in der Schreibweise gewissermaßen disseminiert, um es mit Derrida zu sagen.
Wie ist es für dich? Ich meine, für mich ist es so ein Punkt, dass sich dieses Performative seiner Texte dann irgendwann auch ein bisschen langweilig finde. Also ich habe dann irgendwie gemerkt, das dauert mir zu lang, bis er auf den Punkt kommt. Ich finde das eigentlich auch gut, dass er diese, wie kann man sagen, diese biografischen, also selbstreflexiven Momente des Sprechenden, der sich selbst einbezieht, finde ich eigentlich theoretisch wirklich bedeutsam. Aber diese umständlichen, performativen Schleifen in seinen Texten fand ich immer so ein bisschen, ja, naja.
Ja, ich kann diesen Eindruck durchaus in einer gewissen Weise teilen. Einerseits hat man den Eindruck, dass Derrida immer sehr lange Anlaufstrecken benötigt und dem Leser durchaus eine gewissen langen Atem abverlangt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch in einer gewissen Weise eine Strategie. Das heißt also, das Denken selbst immer in die Rolle des Aufschubs zu bringen.
Genau.
Und das heißt eigentlich ein Sprechen und damit auch ein Schreiben zu initiieren, das von seiner internen Logik her schon auf eine gewisse Unendlichkeit oder Endlosigkeit angelegt ist.
Also was mit seiner Metaphysik Kritik zu tun hat, dass der Sinn sozusagen nie präsent ist, sondern in der Arbeit des Schreibens gleichsam.
Das ist das eine und es hat natürlich dort eine Produktivität entwickelt. In Klammern gesagt, es ist nicht überall produktiv bei Derrida, aber es hat dort eine Produktivität entwickelt, wo er damit eine Textbewegung selbst sichtbar macht. Um ein Beispiel zu nennen, wo das wahrscheinlich am deutlichsten ist, ist dieser Text Préjugé, wo das Vor, also das Prä bereits im Titel steht und wo es um Vor dem Gesetz von Franz Kafka geht und wo es um einen endlos aufgeschobenen Eintritt in das sogenannte Gesetz geht. Das heißt also, hier hat Derridas wiederholtes Anfangen und wiederholtes Einsetzen tatsächlich eine Textbewegung wiederholt, die den Kafkaschen Text selbst auch in ihrem Kontext, also auch im Prozessroman beispielsweise, bestimmt.
Stimmt, dazu ist noch zu bemerken, dass du ja viel zu Kafka auch gearbeitet hast, ne?
Da haben sich zwangsläufig die Lektüren von Derrida und mein eigenes Interesse gekreuzt, klar.
Ja, und auch so ein bisschen dein Bezug auf Deleuze, der ja auch diese Frage der kleinen literarischen Form.
Vielleicht kann man das noch hinzufügen, weil du das gerade angesprochen hast. Das ist natürlich schon wichtig festzustellen, wie immer man dazu stehen mag. Aber dass Derrida natürlich auch in einem eminenten Sinne mit der Kohärenz der Form gespielt hat. Das heißt also, letztlich ist dafür auch so ein Satz signifikant, der sagt, im Grunde ist die Dekonstruktion eine Art aphoristisches Spiel. Und das Spiel mit der Form heißt ja auch gleichzeitig das Spiel mit der Form des Buches beispielsweise, also die Buchform aufzubrechen, wie es parallel etwa in Mille-Plateau von Deleuze und Guattari geschehen ist, wo die Frage des Buchs zugleich die Frage nach einer prekären Einheit enthielt. Und das hat sich dann auch bis in das Schriftbild bei Derrida ja fortgesetzt, also in den Schreiben in Spalten oder Schreiben in unterschiedlichen Schriftgrößen oder in Absätzen, die stark markiert sind etc. Also das heißt, es gab schon eine, wenn man so will, wie nennt man das?
Entgrenzen?
Ja, eine Fragmentierung der Form, Zersplitterung der Form. Nicht von Anfang an. Also am Anfang an war, würde ich sagen, ist Derrida mit dem großen Buch aufgetaucht zwischen Monographie und Aufsatzsammlung. Im Laufe der Zeit hat sich tatsächlich das Spiel mit der Form durchaus als ein gewisses Strukturmoment auch seines Denkens
eingespielt. Das ist ja genau, also Class und dann Circonfession, das sind ja wohl auch genau, glaube ich, die Bücher, die am stärksten in so eine Richtung gehen. Ne? Genau. Ich würde gerne nochmal auf diesen Begriff des Philologischen zurückkommen. Also der Bezug auf Nietzsche, die Philologie, das ist jetzt eine wilde Assoziation, dass ja Gramsci in seiner Konzeption der materialistischen Philosophie der Praxis sagt, wir müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse in strenger Philologie analysieren. Also genau, ja nicht sozusagen nach Glauben setzen, sondern dass er seine Herkunft aus der Linguistik also sehr streng nimmt, auch für die Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse. Und wie schätzt du das ein bei Derrida? Weil ich finde, diese Art, also die Schreibpraxis, das Schreiben so stark zu machen, also die Schrift, ist ja ein Zugang zu einer ganz materialistischen Praxis. Findest du das nachvollziehbar, so zu überlegen? Also zu sagen, eigentlich guckt sich an, was sind die Praktiken des konkreten Schreibens?
Ja, vielleicht kann man in dem Zusammenhang direkt auf Derrida bezogen, aber vielleicht auch etwas breiter gedacht, drei Momente hervorheben, die den Begriff des Philologischen jetzt nicht als eine Hilfswissenschaft, sondern als ein bestimmtes Verfahren rechtfertigen. Das wäre erstens, glaube ich, zunächst mal eine Lektüre, eine Textlektüre, die sich auf die unbewussten und textimmanenten Mechanismen der Sinnproduktion beziehen. Ja. Und das heißt, den Text nicht einfach interpretieren, sondern danach befragen, wie Interpretationen dieses Textes möglich geworden sind.
Ja.
Das heißt also in der letzten Konsequenz, es geht nicht um die Produktion von Bedeutsamkeit, sondern es geht eigentlich eher darum, dem Text auf sein Undeutbares zurückzuführen. Das wäre ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt, und ich glaube, den teilt er durchaus mit Nietzsche, der bedeutet nämlich, dass man Texte nicht in irgendeiner Form als Quellen und damit als Urtexte begreift, sondern Texte selbst schon als Interpretationen.
Ja.
Das ist ein wichtiges Element bei Nietzsche, über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn beispielsweise. Bei Nietzsche ist das auch mit dem Satz verbunden, der Wille zur Macht interpretiert. Das heißt also, alles, was textuell vorliegt, ist bereits eine Interpretation. Und wir haben es damit natürlich mit einer, wenn man so will, schwierigen Lage des Lesens, Interpretierens zu tun, nämlich mit der unendlichen Interpretation.
Ja.
Und drittens, das ist damit impliziert, ist das Spiel des Textes vor diesem Hintergrund auch eine Manifestation von Macht. Also das Verhältnis von Text, Textproduktion, Sinnproduktion und Macht, glaube ich, ist eine weitere Implikation in diesem philologischen Verständnis.
Ja, darf ich auf den ersten Punkt nochmal zurückkommen? Weil, also ich sehe das genauso. Ich denke, das geht tatsächlich um die Texte als eine Produktionsmaschine, die Sinn produzieren, die Sinn generieren, ja, durch eine Reihe von Praktiken. Und ich glaube, dass Derrida ganz wesentlich dazu beigetragen hat, so eine Konzeption zu entwickeln. Gleichzeitig war ich immer ein bisschen enttäuscht darüber, dass er so selbstverständlich die Genre des bürgerlichen Zeitalters akzeptiert. Also er bricht mit der Linearität der Texte, also mehrspaltige Bücher und so weiter, aber ich war immer so ein bisschen erstaunt darüber, dass er dann am Ende so brav philosophisch ist und dann auch so betont. Also der Biograf Peters, der zitiert eine Stelle, in der er darauf reflektiert. Ich bin Philosoph, weil ich den Wunsch nach großer und größter Macht habe. Also eigentlich ein Klischee für Foucault, gerade Foucault, der so dagegen hält.
Ich würde sagen, es gibt in den philosophischen Bezugnahmen bei Derrida durchaus einen sehr eingespielten, wiedererkennbaren und absolut nicht überraschenden Kanon. Ja. Und das hat natürlich durchaus auch mit der eigenen Methodik zu tun, dem eigenen Vorgehen, nämlich metaphysische Reste in Texten aufzuspüren. Und dazu braucht man natürlich Texte, in denen diese metaphysischen Reste in irgendeiner Weise sind. Es gibt Texte, in denen sie nicht in dieser Weise vorhanden sind. Und deswegen gibt es Vorlieben. Das heißt also, erste Vorliebe sind alle Variationen des Platonismus. Zweite Vorliebe, bereits seit der Grammatologie, alle Variationen des Rousseauismus. Man könnte also von einem Plato-Rousseauismus sprechen, der als gewissermaßen Sparring-Partner bei ihm auftaucht. Und dritter Gegner, natürlich noch etwas zeitgenössischer, die Phänomenologie, insbesondere das Präsenzdenken der Phänomenologie. Und man muss vielleicht als Letztes hinzufügen, was natürlich in irgendeiner Weise aus der Sicht von Derrida eine metaphysische Dimension weiter transportiert, nämlich jede Spielart von Geistesphilosophie.
Ja.
Und überall dort, wo sozusagen das Pneuma des Geistes sich in irgendeiner Weise bemerkbar macht, fängt Derrida an, seine Neugierde auszustrecken.
Ja. Genau.
Also ich meine, die Frage war für uns ja auch und ist auch heute im Rückblick ja nicht uninteressant, wie wurde Derrida und über welche Vermittlungen wurde Derrida rezipiert? Und ich würde sagen, also neben der Literaturwissenschaft, insbesondere auch in Deutschland, nicht die Philosophie, auch die Medientheorie, die sehr schnell Derrida rezipiert hat. Man denkt an solche Stichwörter wie die Materialität der Kommunikation. Ja. Das heißt also, das Pochen auf die Materialität des Signifikanten und das Pochen darauf, dass die signifikanten Ketten und die damit verbundenen Semiosen etwas sind, was sich dem Bewusstsein des Schreibenden, dem Bewusstsein des Sprechenden entziehen und damit gewissermaßen etwas strukturieren, was dem Individuum oder Subjekt genuin Unverfügbares ist, ist, glaube ich, ein zentraler medienwissenschaftlicher Punkt. Man könnte sagen, auch die Theorien des Parasiten können in dieses Verständnis des Signifikanten oder der Spur insbesondere bei Derrida einhaken. Ein Problem, glaube ich, besteht darin, wenn man nachfragt, welche Art von Materialität das eigentlich ist, die Derrida in dieser Weise deutlich macht. Denn mit der Reduktion der Spur auf das, was er selbst Differenz nennt, das heißt also auf das Spatium einerseits und den Aufschub andererseits, macht er sich selbst unvermögend, andere Mediendifferenzen zu fassen, beispielsweise den Übergang von Mündlichkeit zu Schriftlichkeit oder den Übergang von Schriftlichkeit zu Druck oder, ganz wichtig auch für das, was er sozusagen als das Monument des Buchs begreift, der Übergang vom Buch zur Presse, zu kleinen Formen, wo sich ja bereits eine völlig andere Haltung, ein völlig anderer Zugang zum Schreiben, zum Publizieren, auch zur Produktion von Sinnzusammenhängen einstellt.
Ja, genau. Also, wenn der man verschiedene so will, Charakter der Medien kommt gar nicht in den Blick.
Wenn man so will, gibt es eben einen gehemmten oder eingeschränkten Materialismus bei Derrida, der hilfreich gewesen ist und tatsächlich auch Logiken des Schreibens, auch der Schreibszenen, Logiken der Kommunikation und Systematiken fassbar machte, in denen Medien kulturelle Ordnungen hervorbringen, ohne dass diese Medien selbst bewusst werden.
Ja.
Aber vor diesem Hintergrund gibt es einen, glaube ich, wichtigen Mangel, dass er nicht fähig war, die unterschiedlichen Materialitäten von Medien und damit auch unterschiedliche Systemkonstellationen in den Blick zu bekommen und in letzter Konsequenz damit auch die Frage der Geschichte eröffnet hat, aber keine Geschichte schreiben konnte.
Naja, es ist so eine bestimmte Art von Idealisierungspraxis, die dadurch reinkommt, diese unterschiedlichen Bedeutungen von Medien. Nebenbei her, ich meine, kam jetzt das, was auch, glaube ich, ein interessanter Gesichtspunkt ist, weil das mit der Medialität ja auch verbunden ist, das Thema des Gespenstes, des Gespenstigen. Ja, also, und das ist ja eine eigene Materialität, von der ich finde, dass Marx sie versucht zu fassen. Also es gibt ja viele metaphorische Bezugnahmen auf Vampire, Gespenster, Monster, also im Kapital. Also so gesehen ein Versuch, wie kann man diese Art von Realität, Nicht-Realität eigentlich fassen, die so offensichtlich zentral ist und die ja dann auch literarisch gesehen eine große Rolle spielt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da du ja selbst zum Thema Gespenst des Kapitals geschrieben hast, Derrida und das Gespenst, Marx Gespenster?
Also ich glaube, man muss versuchen zu differenzieren. Zunächst mal ist das Gespenst, das bei Marx umgeht, das Gespenst des Kommunismus, aber eben als ein Gespenst für das Bürgertum im 19. Jahrhundert.
Ja,
das heißt also, das Bürgertum wird vom Kommunismus gewissermaßen heimgesucht.
Ja.
Und das ist eine Heimsuchung, die Marx und Engels im Kommunistischen Manifest durchaus mit einer gewissen Genugtuung verfolgen. Bei Derrida ist es das Gespenstische etwas anderes. Das Gespenstische, würde ich sagen, ist dort das Unvergängliche. Und das heißt, für Derrida ist eine Geschichte der Spur oder eine Geschichte der Spur von Texten oder eine Geschichte der Spuren von Texten, die zugleich in irgendeiner Weise auch Philosophie produzieren, immer eine Geschichte des Unvergänglichen und der Wiederkehr. Also die Dekonstruktion selbst, würde ich sagen, ist ein Verfahren, die Wiederkehr des Unvergänglichen sichtbar zu machen. Und damit steht in irgendeiner Weise der Text oder im Text auch das Gespenstische auf dem Plan. Vielleicht muss man zum Gespenst noch einen dritten Aspekt hinzufügen, der für mich wichtig war, wenn ich auch einen etwas unvorsichtigen Titel wie das Gespenst des Kapitals gewählt habe. Und dieser dritte Aspekt bedeutet, dass in einer konventionellen Blickrichtung auf das Gespenst seit dem 19. Jahrhundert oder schon früher, auch bei Shakespeare, das Gespenst des Vaters, immer aus der Vergangenheit kommt und darauf hinweist, dass etwas in der Vergangenheit nicht in Ordnung war. Also beispielsweise Schuld etc. Das Gespenst des Kapitals, so wie ich das begriffen habe, kommt aus der Zukunft. Es verweist nämlich darauf, dass etwas in der Zukunft nicht in Ordnung ist. Nämlich, dass bestimmte Fristen, Kredite etc. in der Zukunft Verwicklungen, Störungen produzieren und damit eine Verwerfung von Zeithorizonten herstellen. Also das Gespenst des Kapitals kommt aus der Zukunft zurück.
Also weil du ja jetzt ein wirklich wichtiges Stichwort gibst, ja, also den Hinweis auf Nietzsche und dann auch Adorno und die kritische Theorie, nämlich die Wiederkehr des immer Gleichen. Ja, also die Differenz und die Wiederholung und also da, was wiederum auf Deleuze verweist, aber dass man sagen könnte, das ist ja das, was Adorno insbesondere genervt hat an der Geschichte, auch des Kapitalismus, dass es eben eigentlich gar nicht hinausführt, sondern eigentlich den Zwangszusammenhang der Naturbeherrschung eigentlich immer weiter fortsetzt. Also alles schreitet fort, nur das Ganze nicht. Also ein immer wiederkehrendes Moment von Herrschaft
im Verhältnis zu sich und Natur. Ja, man muss es vielleicht noch zugespitzter formulieren, was Adorno interessierte. Und das ist ja eine Seite, die in der späteren kritischen Theorie fast verloren gegangen ist. Adorno hat sich für die, wenn man so will, Stabilität von Eigentumsverhältnissen interessiert, damit für die Kontinuität von Akkumulationsprozessen und der Kapitalkonzentration und die jetzt nicht sehr atemberaubende, aber doch immer wieder erinnerbare Feststellung getroffen, dass sich seit dem 19. Jahrhundert über die verschiedensten Regime, Epochenbrüche und wenn man so will auch Kulturbrüche hinweg diese Konstellation der Kapitalreproduktion im Grunde nicht geändert hat.
Ja.
Das ist nun eine Perspektive, also wenn man so will, auf die in Anführungszeichen Basis des Ökonomischen, die seltsamerweise bei Derrida abwesend ist, die aber auch seltsamerweise in der späten kritischen Theorie abwesend ist, wo es stärker um normative Ordnungen geht, um Strukturen der Öffentlichkeit etc., aber letztlich weniger um die Frage und damit auch die Anstrengung, elementare kapitalistische Verfahren, Technologien etc. Noch einmal zu analysieren.
Ja, vielleicht vor diesem Hintergrund. Ich hätte die Neigung, oder jedenfalls als junger Student, als ich angefangen habe, Derrida zu lesen, Mitte der 70er Jahre, war das für mich, wie kann man sagen, eigentlich ein bisschen so wie eine Bemerkung im Kommunistischen Manifest. Die Gesellschaften, die wir kennen durch historische Dokumente, sind Klassengesellschaften. Ja, also mehrere Jahrtausende zurückreichend. Und dann verbunden mit der Metaphysik, die Philosophie im Ganzen zum Gegenstand der kritischen Analyse zu machen. Und ich fand, dieses Programm wurde irgendwie durch Derrida nochmal so aufgerufen und irgendwie interessant. weitergedacht durch die Analyse der Schrift. Ja, also ein ganz neuer Zugang, ein materialer Zugang zur Schrift. Wie er das thematisiert, sagt er, ja, ich mache Dekonstruktion. Ich mache auch eine Dekonstruktion der Metaphysik, aber eigentlich ist Dekonstruktion ein Verfahren, was immer in der Metaphysik bleibt. Wir charakterisieren das durch den Strich, durch das Kreuz, wir durchstreichen es, aber wir bewegen uns nicht hinaus. Wir schieben nur auf, ja, also das Differieren, also zeitlich aufschieben oder deplatzieren und so. Aber eigentlich deswegen auch mein Bezug auf Adorno, das Hinauskommen, also Sesam, öffne dich, ich will hinaus, ne, was Adorno da zitiert. Wege aus dem Kapitalismus, so als Stichwort. Wie kommen wir raus?
Dazu wäre Verschiedenes zu sagen. Also zunächst einmal, glaube ich, gibt es auch hier wieder generationelle Differenzen. Ich würde jetzt behaupten, dass für meine Generation, ich meine jetzt akademische oder intellektuelle Generation, es überhaupt kein Problem war, von Benjamin und Adorno zu Derrida, Deleuze und Foucault zu kommen.
Ja.
Also man konnte ohne Schwierigkeiten mit unterschiedlichen Stärkegraden die damals rezipierten französischen Autoren als Spielarten einer kritischen Theorie verstehen.
Absolut.
Das wäre ein erster Punkt.
Ja.
Ein zweiter zur Charakteristik des Denkens von Derrida bezüglich auf die Metaphysik und deren Dekonstruktion bestand natürlich, das ist der erste Aspekt, eine gewisse List darin oder eine gewisse Hoffnung darin, dass nur indem man die Metaphysik nicht tötet, sondern als Untot in irgendeiner Weise fortleben lässt, man sie beendet.
Ja.
Das führte aber, und das ist der zweite Aspekt, und da bin ich unsicher, ob sich das als These halten lässt, aber ich würde sagen, das führte natürlich bei Derrida zu einer Art verschobenen Messianismus. Einem Messianismus, der nicht tatsächlich auf die Wiederkunft des Messias wartet, aber der die Wiederkunft des Messias nicht ausschließen möchte. Das mit dem Satz von Kafka vielleicht formulieren, der sagte, der Messias wird nicht am letzten Tag kommen, sondern am allerletzten. Das könnte durchaus ein derridaisches Hoffnungsprofil spiegeln.
Ja, okay, das ist ein wunderbarer Schluss, ja, also zu denken, okay, nicht am letzten Tag, sondern am allerletzten Tag. Ich würde mir wünschen, angesichts der Katastrophenszenarien, mit denen wir zu tun haben, dass es vielleicht auch schon ein paar Tage vorher geschieht, ja, also wir nicht ganz darauf warten müssen. Aber vielen Dank für das Gespräch mit wunderbaren Hinweisen und Überlegungen.
Danke ebenso und ich habe mich sehr darüber gefreut.